der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt. Herzlich willkommen, Mike Barth, Inhaber der Professur für vernetzte, sichere Automatisierungstechnik am KIT in Karlsruhe. Lieber Mike, wir kennen uns schon sehr lange, vor allem aus unserer gemeinsamen Zeit als Chefredakteure des ATP-Magazins. Bitte stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Hallo ihr beiden und herzlichen Dank für die Einladung. Zunächst mal, ich bin großer Fan eures noch jungen Podcasts und freue mich wirklich sehr, dass unsere Automation-Community damit ein weiteres und vor allem digitales Sprachrohr bekommt. Das tut insbesondere den jungen Nachwuchskräften bei uns gut. Von dem her tolle Idee und alles Gute dafür. Ja, kurz zu mir. Mike Barth, 42 Jahre alt, in der genannten Professur am KIT. Ich selbst betrachte mich eigentlich schon immer als Vollblutmechatroniker, bin in einem Elektrohandwerksbetrieb aufgewachsen, dort zwischen Kabelsteuerungen auf den Baustellen hin und her geklettert und dennoch habe ich dann Maschinenbau studiert, so richtig mit Schrauben, Konstruktionen, Werkstoffen, aber bereits im Studium habe ich quasi alles automatisiert, was nicht bei drei auf den Bäumen war, irgendwelche Testanlagen oder Prüfstände für Fahrräder waren dabei. Und das Thema Informatik bzw. das Thema Software Engineering, das kam dann insbesondere während der Promotion an der HSU bei meinem Doktorvater und heutigen Freund, lieben Kollegen Alexander Fey. Und nach der Promotion bin ich dann ins ABB Forschungszentrum gewechselt, mit denen ich vorher schon zusammenarbeiten durfte und war dort als Researcher in der Vorentwicklung tätig und damals haben wir bereits eigentlich an Informationsmodellen, dem, was wir heute als digitale Zwillinge wohl bezeichnen wollen, gearbeitet und daran geforscht, wie wir das Engineering dadurch effizienter gestalten können. Meine erste Professur habe ich dann an der Hochschule Pforzheim angenommen, wo ich den jungen Bereich der Mechatronik sowohl im Bachelor als auch im Master komplett neu gestalten durfte und ja, seit mittlerweile fast auf den Tag genau 2 Jahren bin ich am KIT und baue dort den neuen Lehrstuhl für vernetzte, sichere Automatisierungstechnik auf, was für mich ein besonderes Privileg darstellt, weil es an einer Uni oder an einer großen Uni nicht wirklich jeden Tag vorkommt, dass man das auf der grünen Wiese machen kann. Das ist also eine komplett neue Professur und damit agieren wir so ein bisschen als ein Startup innerhalb einer Universität. Und wie wir alle drei oder wie wir alle in unserer Community haben wir natürlich nebenher noch unsere Hobbys. Eines meiner Lieblingshobbys war lange Zeit die des ATP-Chefredakteurs mit dir, lieber Thomas, was mich 5 Jahre begleiten durfte. Ich bin in der GMA aktiv, habe dort unter anderem den Fachausschuss zur virtuellen Inbetriebnahme geleitet. Wir alle sind in diversen Programmausschüssen. Mein Team und ich sind in der Namur gerade sehr, sehr aktiv. Und auf internationaler Ebene durfte ich vor circa einem Jahr in der International Federation of Automatic Control das TC31 Computers for Control von meiner lieben Kollegin Birgit Vogelhäuser übernehmen, die das jahrelang außerordentlich erfolgreich geleitet hat. Und hier treiben wir die Themen, die wir bei uns national im VDI, in der Namur, im ZVII etc., also in unseren nationalen Gremien erarbeiten, hier platzieren wir die international. Privat bin ich leidenschaftlicher Hobbyfußballer. Das ist jetzt zugegeben keine Automatisierungstechnik, aber man braucht ja auch irgendwelche Hobbys neben unseren Hobbys in der Community.
Mike, vielen Dank für deine Vorstellung und natürlich auch für das Feedback. Freuen wir uns sehr drüber, gerade so zum Start, wenn es ins Rennen geht. Lass uns ein bisschen tiefer reinschauen in deine Professur. Ihr beschäftigt euch mit vernetzter und sicherer Automatisierungstechnik. Welche Schwerpunkte habt ihr auf den Gebieten Vernetzung und Sicherheit derzeit?
Ja, ich glaube, ich brauche unseren Hörerinnen und Hörern die Relevanz der Vernetzung nicht sonderlich tief erläutern. Wir sind in unserer Community miteinander vernetzt, aber jeder von uns ist auch privat wie beruflich in jeder Sekunde vernetzt. Wir gerade, als wir diesen Podcast jetzt aufzeichnen, sind miteinander vernetzt. Smartphones, Smartwatches, mit denen wir kontaktlos bezahlen in der Supermarktkasse, im Sport etc. Unsere Autos sind im Stau vernetzt und in der Automatisierungstechnik ist es jetzt nicht so, als wäre das brandneu. Im Gegenteil, seit Jahrzehnten vernetzen wir Systeme miteinander. Jedoch hat aus meiner Sicht die Bedeutung der Vernetzung im Zuge der Entwicklung cyberphysischer Systeme und damit auch rund um die Entwicklungen von Industrie 4.0, die wir seit über 10 Jahren nun haben, diese Bedeutung hat deutlich zugenommen und sie hat auch den Kontext der Vernetzung geändert. Vernetzung bedeutet nicht nur die Kommunikation mit einer Steuerung oder irgendeiner benachbarten Anlage, sondern Vernetzung ist für uns Konnektivität, ist für uns eine bidirektionale Integration eines realen Teilnehmers, ein Roboter beispielsweise, in ein solches cyberphysisches System, das heißt mit dem digitalen Zwilling als Gegenstück, und die Bidirektionalität ist hier besonders wichtig. Das heißt, wir konnektieren die reale mit der virtuellen Welt und das nicht nur zyklisch, sondern wir machen das wirklich so, dass der jeweilige Status im Update aktuell bleibt, Themen, die wir vielleicht noch miteinander besprechen. Vernetzung steht somit für mich und im Kontext der Professur als Überthema für die Realisierung von intelligenten Funktionen, die nur durch den Austausch von Informationen, zunächst Daten, aber dann daraus generiert auch Informationsmodellen existieren können. Und dabei geht es sowohl um die Vernetzung über Unternehmensgrenzen hinweg, das ist heutzutage keine Seltenheit mehr, aber es geht insbesondere auch um die Vernetzung entlang des Lifecycles, das heißt von der ersten Idee für eine Anlage oder ein Produkt über das Engineering, über die Inbetriebnahme und den Betrieb bis hin zum Rückbau. Wir können die zirkuläre Wertschöpfung nur über diese Vernetzung realisieren, und dafür haben wir an meinem Lehrstuhl die Forschungsgruppe IDEARS, also Ideen, gegründet. Steht für Information Driven Engineering of Automation Systems und der Titel ist da Programm. Da forschen wir an Methoden und Tools für die Informationsmodellierung, aber vor allem auch für das Management dieser Informationsmodelle über den kompletten Lifecycle hinweg. Und das sind sowohl IT-systemtechnische Realisierungen, aber auch so Dinge wie Werkzeuge, die wir dafür unbedingt brauchen. Fragestellungen, wie können wir Teilmodelle von Verwaltungsschalen miteinander semantisch binden? Wie müssen die Repositories dafür aufgebaut sein? Das heißt nicht nur, wie darf denn der Ordner im Aktenschrank aussehen, Thomas, wenn wir in deiner wunderbaren Sprachwelt bleiben, sondern wie sollte denn der Aktenschrank aussehen und wo steht der und gibt es den überhaupt real oder ist das was ganz was anderes? Wir beschäftigen uns aber auch mit der Rolle des Menschen. Welche Rolle nimmt denn der Mensch zukünftig in dieser Informationswelt ein? Welche nimmt er, wenn wir ehrlich sind, heute schon ein? Was für Tätigkeiten hat er im Rahmen der Modellierung? Soll er überhaupt noch modellieren? Oder ist er letztendlich ein Zuschauer, der am Rand steht und das begleitet? Ich denke, diese Rolle des Menschen in der Informationswelt, die haben wir ebenfalls noch nicht bis zu Ende gedacht. Und das sehen wir heute, dass vor allem im Bereich klassischer Informationsmodelle immer noch irgendwelche Viewer unterwegs sind und Tools, die wir uns runterladen, um in XML-Files reinzuschauen. Und das ist völlig okay, das ist sehr, sehr gut. Das machen wir Akademiker natürlich sehr gerne, aber ich glaube, man kann niemanden in der Industrie zumuten, da irgendwelche XML-Dateien zu durchforsten. Und dafür brauchen wir Dinge, die wir auch aus unserem privaten Umfeld so kennen, Google, ChatGPT etc. Man muss einfach das Arbeiten mit den Informationsmodellen so gestalten, dass es auch angenommen wird. Und dafür steht bei uns auch Vernetzung. Kurt, du hast jetzt gesagt, naja, es geht auch um die Sicherheit und genau das ist der zweite große Aspekt. Ich meine, jeder, der den Bericht des Bundesamts für Sicherheit und Informationstechnik jedes Jahr liest, der weiß, dass jeden Tag hunderte Angriffe auf unsere IT-OT-Infrastruktur stattfinden und die Tendenz ist leider steigend. Aber Sicherheit in unserem Kontext der Informationsmodellierung bedeutet eben keineswegs irgendwie nur einen Schutz vor Angriffsvektoren, also irgendwelche Schadsoftware, sondern es geht darüber hinaus um die Überführung von Mechanismen, zum Beispiel für Vertrauen in die Automatisierungstechnik. Das bedeutet, dass wir uns anschauen, wem vertrauen wir und nicht nur wir Menschen, sondern wie kann ein Mensch einer Maschine vertrauen und wie kann eine Maschine einer Maschine vertrauen, denn egal, welche Security-Mechanismen wir aufwenden, egal wie komplex die Algorithmen sind, ihr werdet sehen, an irgendeiner Stelle geht es dann doch wieder um Vertrauen in eine Instanz beziehungsweise in eine Software letztendlich. Und dafür haben wir bei mir am Lehrstuhl die Forschungsgruppe Cyber Resilience and System Security aufgebaut, abgekürzt CRAS. Die jungen Leute haben da echt tolle Ideen. Und hier geht es exakt um die Modellierung, um die Beschreibung dieser Herausforderungen und am Beispiel des KITs, wo, wenn ich eine E-Mail schreiben will, ganz normal Zertifikate mir besorge dafür in unserem Rechenzentrum. Ich kenne die Personen dort nicht, ich kenne deren Handlungsspielraum nicht, aber ich vertraue darauf, dass das Zertifikat schon richtig sein wird und dass es auch von dem Rechenzentrum stammt. Und das müssen wir jetzt auf unsere Maschinen, auf unsere automatisierten Anlagen übertragen, insbesondere wenn wir wieder im Lifecycle sind. Das heißt, ein Hersteller, ein Lieferant eine Anlage oder ein Anlagenteil liefert, das dann bei einem Systemintegrator ist, der wiederum dann das System, das integrierte System als Gesamtsystem an den Kunden liefert. Dort reden wir genau über solche Vertrauensanker, die dort aufgebaut werden. Und das brauchen wir in unseren Engineering-Prozessen. Und vielleicht noch ein ganz kleiner Hint dazu. Ich sprach ja von einer relativ jungen Professur, in der wir Security bearbeiten. Gleichzeitig ist das aber eine tolle Zusammenarbeit mit einem Institutskollegen von mir, Sören Hohmann, am selben Institut, der das oder den Aspekt Safety, funktionale Sicherheit betrachtet. Und damit können wir lehrstuhlübergreifend zusammenarbeiten, denn ohne Safety keine Security und übrigens umgekehrt. Und damit eigentlich eine ganz interessante Symbiose.
Ja, das ist schon ein sehr breiter Bogen, den ihr von Vernetzung über Sicherheit, den Menschvertrauen bis in die Functional Safety reingeschlagen habt. Gibt es darüber hinaus noch zusätzliche Themen, die bei euch am Institut bearbeitet werden, die vielleicht auch in den Randbereichen liegen?
Zusätzliche Themen ja, Randbereiche, naja, vielleicht. Also wir haben noch eine dritte Forschungsgruppe, das ist Cyber Physical Robotics, wo es darum geht, dass wir Architekturen und Informationsmodelle für Spezialgebiete der Robotik, insbesondere Mensch-Maschine-Kollaboration, aber auch mobile Robotik, die ja gerade beispielsweise bei uns in der Prozessautomatisierung immer interessanter wird. Wir sehen die IRA-Challenge, aber auch andere Aspekte. Das bearbeiten wir hinsichtlich der Architekturen, die wir da im Engineering der Automatisierungssysteme, aber auch während des Betriebs brauchen. Und da kommen so Dinge wie ja, das Robot Operating System ROS in einer Fusion mit klassischen Automatisierungstechnologien oder auch Informationsmodellen wie beispielsweise dem MTP zur Sprache. Da gehört Perzeption dazu, also das Thema Sensorik und Umfelderkennung. Aber auch, und da geht es wieder hin zum Menschen, ihr seht, der Mensch ist tatsächlich bei uns am Institut irgendwo auch im Zentrum, um VR- und AR-Technologien, die man gerade in robotischen Applikationen anwenden kann und deren Informationen natürlich, wie soll es auch anders sein, wieder aus einem Modell kommt und auch dort wieder hinterlegt werden. Das würde ich jetzt nicht als Randgebiet bezeichnen, aber sicherlich noch ein ergänzender Aspekt.
Ja, vielen Dank. Es fiel ja schon das Wort Verwaltungsschale, im Englischen Asset Administration Shell, AAS abgekürzt. Das ist ein Informationsmodell zur Implementierung des digitalen Zwillings. Welche Aktivitäten habt ihr hinsichtlich der Verwaltungsschale am Institut?
Du meinst über die Aktivitäten hinaus, die wir zusammentreiben. Zwinker, Zwinker, das sei mir erlaubt. Nein, natürlich, also in unserer Community arbeiten wir mit der Verwaltungsschale. Für uns am Institut ist sie zweierlei. Zum einen ein hervorragender Motivator. Ich kann meinen jungen Doktorandinnen und Doktoranden quasi beweisen, dass das Thema der Informationsmodelle heftigst und auch wirklich zielgerichtet in der Industrie diskutiert und teilweise auch angewendet wird. Das heißt, ihr stochert da nicht in irgendwelchen theoretischen Modellen rum, die vielleicht in irgendwelchen Büchern stehen, sondern Leute, wir beschäftigen uns gerade mit etwas, was von Praktikern diskutiert wird und auch getrieben wird, von dem her Motivator. Aber sie ist für uns vor allem auch Ausgangspunkt für diverse Forschungsinitiativen, unter anderem in der Robotik, der Prozessindustrie, die ich schon genannt habe, bis hin in die Gebäudeautomation, wo wir aktuell auch sehr, sehr viele modellbasierte Ansätze lernen, aber auch brauchen. Und wie bereits erwähnt, wir brauchen halt dafür substanzielle Konzepte für die Modellierung der Daten und der Informationsmodelle. Wir selbst am Institut sind jetzt nicht dafür verantwortlich, jetzt ein Teilmodell nach dem anderen zu entwickeln. Das ist jetzt nicht mehr im Bereich der Forschung, die wir treiben, oder es ist sicherlich nicht unsere Hauptangelegenheit. Was uns viel mehr umtreibt, ist, dass wir den nächsten und den übernächsten Schritt bei uns vordenken und auch in Konzepten entwickeln müssen. Und ich hatte es ja vorher schon so ein bisschen anklingen lassen, es geht nicht nur um ein statisches Modell, vielmehr müssen wir uns über Fragen unterhalten, wie können wir denn zwischen unterschiedlichen Modellteilen Assoziationen, das heißt Verbindungen einbringen, denn wenn hier ein bisschen was modelliert ist und hier ein bisschen was modelliert ist, dann hilft es den Anwendern nicht immer, wenn sie nicht eine Assoziation oder eine Relation von einer Information auf die andere kriegen, die in der Realität halt sehr stark zusammenhängen. Wir müssen Fragen beantworten, wie kann ein Servicetechniker beispielsweise, der in die Anlage geht, die Informationen, und zwar alle Informationen aus dem Informationsmodell bekommen, die ihn dann in die Lage zu versetzen, zum Beispiel einen Motor zu tauschen. Das klingt für uns alle jetzt erstmal einfach, aber tatsächlich sind die Informationen dazu in den bestehenden Modellen A verteilt und B nicht unbedingt in Relation zueinander. Denkt an so Dinge wie FMEA, wo es um Maßnahmen geht, wo stehen die Maßnahmen, wo stehen die Gefährdungen dazu, auf welche Stromlaufpläne hat das einen Einfluss und wie muss sich das Personal hinsichtlich der Prozesse eigentlich verhalten. Das ist seither Learning by Doing oder das Lesen von sehr, sehr vielen Anleitungen. Und genau das wollen wir ja mit Assistenzsystemen in der Zukunft, die auf unsere Informationsmodelle zugreifen, das wollen wir ja da besser machen. Und ich sprach es ja schon so ein bisschen an, gemeinsam mit dir, lieber Thomas, aber auch vielen anderen Kolleginnen und Kollegen aus unserer Community arbeiten wir an Szenarien, an Konzepten für das durchgängige Engineering in der Prozessindustrie, aber auch in anderen Domänen auf Basis einer Verwaltungsschale. Also hier unterhalten wir uns auch darüber, wem gehören Verwaltungsschalen, welche Verwaltungsschalen gibt es in Richtung, wo ist ein Typ, wo ist eine Instanz, wie lange lebt eine Verwaltungsschale und stirbt sie überhaupt? Oder wird sie nicht viel mehr verwendet? Und da gibt es noch sehr, sehr viel Forschungsbedarf und da tragen wir unseren Teil dazu bei.
Maike, beschäftigt euch auch mit der Qualität von Verwaltungsschalen. Was hat es damit auf sich? Wie ermittelt ihr die Qualität von Verwaltungsschalen? Gerade auch vor dem Aspekt, den du gerade angesprochen hast, des ja, theoretisch unbegrenzten Lebenszyklus.
Ja, das ist genau einer der Punkte. Kurt, du arbeitest in einem Industrieunternehmen, ihr stellt Produkte her, die ihr auf den Markt werft. Ich glaube, kein Produkt wird eure Hallen verlassen, was nicht wirklich intensiv getestet wurde in der einen oder anderen Form. Und das machen wir ja seit Jahrzehnten in den höchsten Güten. Das heißt, wir treiben die Marke Made in Germany. Ihr alle kennt den Spruch, your Spaltmaß is killing my software. Das heißt, wir achten en detail auf diese elektromechanischen Elemente in einem Produkt, weil wir die messen können, weil wir sie auch spezifizieren können. Wir können über Newtonmeter, über Kilogramm, über Farbcodes alles sprechen und wir können das auch testen. Und das haben wir eingeimpft bekommen, das ist gute Qualität. Klammer auf, deshalb gehen unsere Produkte auch nicht kaputt, Klammer zu, und leben über Jahrzehnte in der Anlage. Und jetzt beginnen wir so langsam damit, den virtuellen Teil eines Produktes, das heißt eben die Modelle, zum Beispiel trainierte KI-Modelle, Teile der Verwaltungsschale, Simulationsmodelle, dass wir die ebenfalls nicht nur ausliefern, sondern die Dinge werden Teil des Business-Modells und damit wird sie irgendwann mal von irgendjemand bezahlt werden. Und spätestens, wenn Geld ins Spiel kommt, spricht die Qualität natürlich auch Bände. Und da ist die Frage, wie gut ist denn die Qualität dieser Modelle und wer definiert eigentlich die Anforderungen dafür? Im Bereich Simulation, wenn Studis fragen, was ist denn das beste Simulationsmodell, dann höre ich oftmals Antworten wie, naja, das, was die Realität so genau wie möglich abbildet. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, dann ist es eigentlich Quatsch. Denn es gibt so viele Aspekte und wir kennen diese Aspekte aus dem Bereich Software Engineering, Robustheit, Wiederverwendbarkeit, das Folgen von Architekturen, die die Qualität von Modellen bestimmen. Und das brauchen wir jetzt dringend, um hier mal einen Schritt vorwärts zu kommen, um quasi die Dinge aus der Theorie in die Praxis zu bringen. Und da haben wir vor Jahren in der GMA bereits angefangen, damals noch mit dem Fokus der Qualität von Simulationsmodellen, zum Beispiel die heute, wirklich heute, das kann jeder probieren, auf Marketplaces im Internet angeboten werden, auch gegen Bezahlmodelle, dass wir diese Qualität bestimmen. Denke man an den Einsatz in einer Co-Simulation. Also jeder lädt sich diese Modelle runter und muss dann irgendwann dafür auch die Qualität fordern. Und mittlerweile forschen wir da an unseren Instituten oder an meinem Institut in alle möglichen Richtungen, aber insbesondere allgemein für Informationsmodelle. Und da sehen wir ja auch schon auf unseren Konferenzen erste Arbeiten, die Themen, wie sieht eigentlich eine formale Prüfeinheit für ein Modell aus, also dass irgendwelche Informationsmodelle formal geprüft werden mit Checkern. Das sehen wir schon und das ist auch wichtig, aber da hört es halt tatsächlich nicht auf. Es reicht nicht zu wissen, ob ein Integer-Value da drin steht, wenn ein Integer-Value definiert wurde, sondern wir müssen da einen Schritt weiter zu gehen und dafür erarbeiten wir Modelle und Methoden, beispielsweise, um nur ein kleines Beispiel zu nennen, im Bereich von Simulationsmodellen war es immer Konsens, ja, wir liefern für die Parameter da Standardwerte mit. Und das setzen wir im Moment mal auf den Prüfstand, denn gerade aus der klassischen Informationstechnologie, da unterscheiden wir Dummy-Werte von Standardwerten, von Testwerten. Und es ist eigentlich nicht immer gut, da einfach Werte reinzuschreiben, nur dass ein Modell läuft. Und hier können wir lernen, was eigentlich ein gutes Informationsmodell ist. Und dass das nicht einfach ist, das zeigt das letzte Doktorandenseminar, was ich hatte, wo sich meine Doktorandinnen und Doktoranden abends bei einem Bierchen in Freiburg über Dummy-Werte und Standardwerte eigentlich die Köpfe da in der Brauerei eingeschlagen haben. Hier gibt es also noch viel, viel Arbeit, die da vor uns liegt. Aktuell würde ich sagen, viele in unserer Community brauchen diese Werthaltigkeit der Modelle, denn das ist nun mal Erfolgsfaktor, um das in die Praxis umsetzen zu können.
Es ist immer wieder spannend, worüber Ingenieure beim Bier reden können, aber das kennen wir ja in der NAMU auch.
Und es funktioniert toll.
Und es funktioniert toll. Ein wichtiges Qualitätskriterium ist ja die Konsistenz von Daten, zum Beispiel innerhalb einer Verwaltungsschale die Konsistenz der Teilmodelle oder im digitalen Zwilling einer Anlage die Konsistenz der Daten in den verschiedenen Verwaltungsschalen von den verschiedenen Assets. Wie kann man da die Qualität, die Konsistenz des digitalen Zwillings sicherstellen?
Ja, genau, super. Das ist exakt diese Fragestellung, die ich vorher schon bei einer meiner Forschungsgruppen thematisiert oder anklingen haben lasse. Mit dem Fokus auf die Verwaltungsschale gibt es da Fragestellungen, ob nicht auch bekannte Metamodelle oder andere Informationsmodelle, denken wir an Automation ML, aber nicht nur, uns schon Möglichkeiten bieten, mit denen wir Referenzen zwischen Modellen schlagen können und mit denen wir mehr modellieren können, als es aktuell beispielsweise in der Verwaltungsschale möglich ist. Und aus meiner Perspektive sollten wir hier auch wieder in die Informationstechnik schauen. Ihr merkt schon, die Automatisierungstechnik, ich habe ein Faible dafür, nicht immer das Rad neu zu erfinden, sondern zu schauen, was machen denn andere in ganz anderen Domänen und wie können wir das clever nutzen. Und dort sehen wir gute Möglichkeiten, wie beispielsweise ein und dasselbe Attribut innerhalb von unterschiedlichen Teilmodellen miteinander konsistent gehalten werden. Da geht es um unterschiedliche Bearbeitungsstände, die durchaus zulässig sind. Also in der Softwareentwicklung dürfen wir mit verschiedenen Branches, Abzweigungen an ein und demselben funktionalen Element in unterschiedlicher Weise arbeiten. Irgendwann sollte man es halt wieder zusammenführen und bei dem Zusammenführen, dort muss man entweder systemtechnisch, durch ein Repository beispielsweise, durch ein Cloud-System darauf aufmerksam gemacht werden, dass hier ein Konflikt besteht Und dann kann man einfache Konflikte auf Basis von Regelwerken, die man vorab definiert hat, lösen lassen von der Maschine. Das geht aber nicht immer und da muss man eigentlich nur in der Lage sein, dann miteinander zu diskutieren, welcher Stand stimmt jetzt. Denn das Schlimmste, was ja passieren kann, ist, dass man gar nicht merkt, dass es unterschiedliche Stände gibt oder dass ein vermeintlich neuer Stand einfach durch das nachträgliche Check-in oder Committen eines anderen Ingenieurs überschrieben wird. Und diese Dinge, die müssen wir abfangen. Aber auch hier bin ich mehr als entspannt, weil wir haben die informationstechnischen Möglichkeiten dazu. Wir müssen aus dem Software-Engineering lernen, wie die Kolleginnen und Kollegen das dort machen. Und hier reicht halt eine einfache Versionsnummer wirklich nicht mehr aus. Wir brauchen die modernen Methoden aus der IT dafür.
Verwaltungsschalen werden ja nicht nur zwischen Beteiligten innerhalb von Unternehmen ausgetauscht, sondern auch über viele verschiedene Unternehmen hinweg, wenn sie ihren vollen Leistungsumfang, wenn sie ihren vollen Nutzen entfalten sollten. Wie stellt ihr sicher, dass dieser Austausch sicher ist im Sinne der Informationssicherheit, gerne auch immer wieder mit dem Need-to-Know-Prinzip umschrieben?
Wir kommen wieder als Automatisierungstechniker in dieses Thema von der Bedrohungsseite. Also wir fragen uns ständig, was kann denn eigentlich Schlimmes passieren? Das ist übrigens auch eine sehr gute Motivation für Forschung. Als Beispiel, Kurt, ich sende dir eine Verwaltungsschale zu. Was würdest du denn dann gerne wissen? Ich nehme an, es wäre erstmal toll für dich wirklich zu wissen, ob die von Mike Barth kommt und nicht von meinem alter Ego im Darknet. Das ist übrigens in vielerlei Hinsicht so, nicht nur beim Versenden der Verwaltungsschalen. Und hierfür braucht es, genau wie überall anders auch, Mechanismen, zum Beispiel Zertifikatsmechanismen, mit denen wir das heute bereits sicherstellen können. Ich hatte es vorher im Rahmen von E-Mail-Verkehr angesprochen. Also auch da gibt es bereits Dinge, die wir nehmen können, aber eben nicht off the shelf, 1:1, sondern wir müssen sie adaptieren an die Belange des Austausches unserer Informationsmodelle. Und jetzt nehmen wir an, du kannst sicherstellen, ja, das kommt wirklich vom Mike Barth. Dann würdest du ja gerne noch wissen, wurde diese Verwaltungsschale dann vom berühmten Man in the Middle irgendwo geändert zwischendrin? Und auch hierfür können wir mit Algorithmen, mit mathematischen Verfahren wie Hash-Verfahren oder digitalen Signaturen, hier können wir auch bereits sicherstellen, dass wir solche ungewollten oder vielleicht schadhaft gewollten Änderungen, dass die nicht möglich sind. Und solche Mechanismen bauen wir im Moment in die Toolketten über den kompletten Lifecycle für die Verwaltungsschale ein. Und auch das funktioniert eigentlich ganz gut. Es ist nur immer wieder dieselbe Frage, auch die, die ich vorher gestellt habe. Jeder von uns auf den Notebooks, mit denen wir gerade miteinander sprechen, nutzt Zertifikate. Ich bin der Meinung, dass die wenigsten wissen, welche Zertifikate sie nehmen, aber wenn jemand kein Vertrauen zu großen, weltumspannenden Unternehmen hat, dann sollte er mal die Zertifikate reinschauen, die auf seinem persönlichen Notebook installiert sind und mit denen er jeden Tag im Internet so herumsurft. Und genau das müssen wir jetzt für die Automatisierungstechnik uns A fragen, aber B auch konzeptionieren, wenn wir, wie ich vorher bereits sagte, eine Lieferkette haben. Wenn wir unterschiedliche Anlagen an unterschiedlichen Stellen haben, wer ist denn eigentlich unser Vertrauensanker? Wem vertrauen wir? Wer darf diese Zertifikate ausstellen? Wo werden sie ausgestellt? Und übrigens, wenn mal eine neue Bedrohung kommt, wer darf denn ein Update dafür geben? Und das sind, und das macht uns insbesondere Spaß, das sind nicht alles nur technische Fragestellungen, sondern das sind soziotechnische Fragestellungen. Das heißt, da geht es auch um kulturelle Aspekte. Wem vertrauen wir Menschen und würden wir dasselbe Vertrauen einer Maschine entgegenbringen? Aber um es zusammenzufassen, einige der Security-Mechanismen müssen wir nicht neu erfinden. Das gibt es alles schon, das ist bekannt. Aber was wir machen müssen, ist es clever auf unsere Domäne zu übertragen, wo wir nun mal Anlagen automatisieren und bauen. Und diese aus unterschiedlichen Modulen und Teilkomponenten an unterschiedlichen Orten der Welt integriert, das heißt zusammengebaut und auch noch von ganz anderen Leuten betrieben werden. Das ist eher die Herausforderung, aber auch dafür finden wir Lösungen.
Mike, jetzt haben wir viel gesprochen über die Design Engineering in Betriebbringungsphase von Produkten, Systemen, Anlagen. Wenn wir uns jetzt anschauen, dass eine Betriebsphase in der Regel ja viel, viel länger ist als die eigentliche Entstehungsphase, dann brauchen wir auch Ansätze, die sicherstellen, dass der Austausch, dass die Aktualisierung, dass die Konsistenz der Verwaltungsschalen über diesen gesamten Lebenszyklus auch erfolgen kann. An welchen Ansätzen arbeitet ihr dazu?
Das ist im Wesentlichen dieselbe Forschungsrichtung, die wir vorher kurz ansprachen, dass das Betrachten von Informationsmodellen von der Verwaltungsschale, aber auch anderen über den kompletten Lifecycle wirft ganz interessante Fragestellungen auf. Wir haben den Cyber Resilience Act, das heißt, da geht es auch um Updates. Updates für Maschinen und Anlagen, die hoffentlich aus der Verwaltungsschale oder immerhin mit Informationen aus der Verwaltungsschale initiiert werden können. Ich muss wissen, in welchem Zustand sich ein Produkt oder die Anlage, die Teilanlage im Betrieb befindet, bevor ich sie updaten kann. Das wäre schlimm, wenn das nicht der Fall wäre. Es sei denn, wir gehen nach wie vor hin und stecken den USB-Stick rein, dann vielleicht. Aber daran glaube ich nicht wirklich. Und auch hier kommen wir wieder zu klassischen IT-basierten Verfahren. Wir können Software über den ganzen Globus verteilt, gerne auch örtlich verteilt, aber auch synchron miteinander entwickeln. Wir müssen nur sicherstellen, auf welche Bereiche im Sinne von Konsistenz dürfen zwei Ingenieurinnen, Ingenieure, die gleichzeitig arbeiten, denn zugreifen, wenn sie daran arbeiten. Und das sehen wir bei cloud-basierten Systemen, die heute schon im Einsatz sind, dass wir versuchen, dieses gleichzeitige Arbeiten nicht auf eine komplette Verwaltungsschale auszubauen, nach dem Motto, da darf immer nur einer dran arbeiten und für den Rest der Welt ist es gesperrt, sondern dass wir sogenannte Mikro-Abschnitte definieren, also Aspekte in einer Schale, die wir sperren, wenn jemand daran arbeitet, aber parallel stattfindende oder parallel existierende Dinge, die lassen wir weiterhin offen. Und genauso arbeiten moderne, unter anderem cloud-basierte Engineering-Systeme und das noch gepaart mit Repository-Systemen. Das funktioniert aus unserer Sicht sehr, sehr gut und das bauen wir im Moment auch bei uns in den Labors für die Verwaltungsschale und für unterschiedliche Simulationen des Lifecycles daraus.
Mike, du bist jetzt seit 2 Jahren in Karlsruhe und hast ja schon erzählt, dass du aus dem leeren Stuhl mit Doppel-E jetzt einen Lehrstuhl mit EH gemacht hast. Was waren da so die schönen Aspekte dieser Tätigkeit und was waren die größten Herausforderungen?
Ich fange mit dem Schönen an. Da gibt es nämlich eine ganze Menge. Also das Schönste oder die schönsten Aspekte im KIT sind, das muss man einfach so sagen, die Möglichkeit, Forschungsinitiativen, Forschungsprojekte zu kreieren. Ich meine, wir reden jetzt schon ein paar Minuten über die Forschung, die wir am Institut treiben. Und genau das ist einer der Enabling Points in Karlsruhe. Wir können mit Unternehmen zusammenarbeiten. Wir können in Forschungsverbünden gemeinsam agieren. Wir sind im internationalen Kontext tätig. Und ein Kollege, den ich wirklich in den ersten Tagen dort sprechen durfte, hat mir gesagt, Mike, du setzt dich jetzt in einen Rennwagen und darfst voll getankt oder voll geladen losfahren. Und ich habe jetzt gelernt, das ist in der Tat so, man muss nur gut fahren können und man muss jeden Tag Spaß daran haben. Und dann geht's wirklich auf die Rennstrecke. Gleiches gilt, und das möchte ich einfach auch bei aller Forschung immer wieder betonen, für die Lehre. Wir sind an der Universität, wir sind an den Hochschulen dafür verantwortlich, die Ingenieurinnen und Ingenieure für morgen auszubilden. Und wir haben bei uns englischsprachige Master. Die Hälfte unserer Studierenden im Master kommt nicht aus Deutschland, kommt aus der ganzen Welt. Und das sind alles junge Menschen zwischen 17 und 27. Und die jeden Tag in den Vorlesungen zu erleben, aber auch einfach mal in der Mensa oder beim Gang über den Campus, das ist ein Jungbrunnen, den möchte ich auf keinen Fall missen. Und das freut mich jeden Tag, da einfach mal auch zuzuhören, was da so top ist. Und man bleibt auch am Zahn der Zeit übrigens. Das KIT selbst ist ja ein Kind aus der Verschmelzung der Technischen Universität Karlsruhe mit dem Helmholtz-Forschungszentrum am heutigen Campus Nord, also ehemaliges Kernforschungszentrum. Und das merkt man bis heute. Gerade am Campus Nord, da arbeiten jetzt nicht nur Automatisierungstechnik-Professoren, Professorinnen, sondern dort geht es um Themen wie Kernfusion. Dort geht es um Satellitentechnik und ich erwische mich manchmal in irgendwelchen Sitzungen, da sitzt neben mir ein Kollege, mit der gerade ein Projekt mit einer Space Administration hat und da ganz tolle Dinge entwickelt und der auf der anderen Seite von mir, der forscht zu Kernfusion und das ist so ein kreativer Dampfkochtopf, das ist toll. Du hast nach Herausforderungen gefragt, also die Möglichkeiten, die ich jetzt skizziert habe, die sind natürlich auch wie immer Herausforderungen. Ich muss täglich zwischen mehreren tollen und spannenden und interessanten Jobs in der Lehre, in der Forschung abwägen, die alle angetragen werden. Hättest du darauf Lust oder lass uns doch das machen? Und da darf man den Fokus tatsächlich nicht verlieren, gerade wenn man in so einer Ramp-up-Phase ist. Und man muss auch mal dankend ablehnen. Und da gebe ich zu, das fällt mir heute auch noch unglaublich schwer, da ich da ziemlich leicht zu begeistern bin für verschiedene Themen. Wenn, dann würde ich das als nach wie vor bestehende Herausforderung nehmen.
Mike, welche weiteren Themen und Schwerpunkte möchtest du noch ansprechen? Vielleicht in deiner Rolle gerne auch in Bezug auf die nachfolgenden Generationen, die ja erst noch so viel Spaß wie wir drei an der Automation entwickeln müssen.
Wow. nachfolgende Generationen. Also ich glaube, da, wo ich vor allem ansetzen kann und wo übrigens auch, wenn man die Folgen eures Podcasts, die schon veröffentlicht sind, hört, gerade aus der NAMU heraus, ganz, ganz tolle Dinge. Mir hat insbesondere gefallen, dass jeder wirklich darauf eingegangen ist, dass wir für uns, für die Automatisierungstechnik niemals aufhören dürfen, am Zahn der Zeit zu bleiben, dass wir den neuen, jungen, frischen Leuten moderne Umgebungen, und ich spreche jetzt nicht nur von einer tollen Kantine und einem höhenverstellbaren Schreibtisch, sondern eine moderne Softwareumgebung, eine moderne Engineering-Umgebung bilden. Und da müssen wir in der Universität natürlich vorher anfangen und dürfen nicht aufhören, unsere Lehre zu involvieren. Es kann doch keine Fragestellung sein, ob wir generative KI in der Lehre einsetzen. Es geht nur darum, wie machen wir das? Und welche tollen neuen Dinge können wir damit anstellen? Und das sehe ich so ein bisschen als etwas, was ich noch machen will. Und wenn ihr mir einen ganz kleinen Hinweis erlaubt, einen kurzen Jingle. Wir sprachen vorher über die IFAC. Da darf ich nächstes Jahr, 2025, in Padova, im schönen Italien, einen Workshop organisieren. Wir nennen ihn Engineering and Architecture of Automated Systems, EAAS. Und mit eurer Reichweite und dem Podcast nehme ich das jetzt einfach mal als herzliche Einladung. Ich würde mich freuen, euch alle 2025 dort zu sehen. Es ist die Möglichkeit, für uns als deutsche Automatisierungs-Community uns auf internationalem Parkett in der IFAC darzustellen. Und wenn der ein oder die andere noch ein nettes wissenschaftliches Paper dazu hat, dann sehr, sehr gerne her damit. Das als kurzer Jingle zwischendurch.
Das kann ich absolut unterstützen. Meine erste große Reise nach Australien 1993 ging zum IFAC-Weltkongress. Also wer immer sich international engagieren möchte, die IFAC ist ein hervorragender Rahmen, um Menschen aus anderen Kontinenten persönlich kennenzulernen, die sich dort alle 3 Jahre treffen. Das macht einen Riesenspaß.
Und ist wichtiger denn je, wenn ihr mir das erlaubt.
Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Chance, gibt es 3 Schlüsselbotschaften, die du unseren Hörerinnen und Hörern auf den Weg geben willst?
Jetzt habe ich so viel geplappert. Erlaub mir, ich habe nur eine Botschaft, aber die möchte ich dreifach gewichten. Stay curious, bleibt neugierig. Das gebe ich meinen Studis annähernd jeden Tag mit. Wir kriegen die jungen Leute bei uns in die Hörsäle. Aber wir merken auch, dass bereits nach dem ersten oder zweiten Semester, wenn die mal Tools, Methoden von uns in die Hand bekommen haben, dass die immer mehr biased werden. Ich mache jetzt C++ und das kann ich und ich werde nie wieder in meinem Leben eine neue Programmiersprache lernen. Wo ich dann denke, okay, vielleicht müssen wir da die Neugier dann noch beibehalten und daran arbeiten wir jeden Tag. Und das müssen wir, wie auch meine Vorredner in diesem Podcast, das müssen wir aufrechterhalten und davon werden wir in der Automatisierungstechnik profitieren. Die Neugier auf neue Technologien und neues Wissen, die soll, darf und muss uns erhalten bleiben.
Ja, vielen Dank, Mike. Man merkt ja an, dass mit welcher Freude du diese Tätigkeit machst und wenn die auf unsere Hörerinnen und Hörer überschwappt, dann wäre das richtig schön für diesen Podcast. Vielen Dank.
Danke.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.